Moin, wir sind die Küstenfräuleins.
Hier kommen die Titten auf den Tisch. Moin. Heute sprechen wir über Weihnachten, das Fest der Liebe, aber eben nicht für jeden. Wir sprechen darüber, wie man sich fühlt, wenn man Single ist und sich auf diese Zeit vorbereitet, in der alle Händchen haltend über Weihnachtsmärkte schlendern, Punsch trinken und ach so verliebt und glücklich sind und man selbst hat niemand, mit dem man das teilen kann. Wir sprechen darüber, wie es sich anfühlt, mit einer Familie zu sitzen, die sich immer wieder in Streitthemen verstrickt, und wir sprechen darüber, was man gegen all das unternehmen kann. Viel Spaß beim Hören.
Robsilein, bist du bereit für deine Einstiegsfrage?
Ich bin bereit. Schieß los.
Was war dein schlimmstes Weihnachten?
Mein schlimmstes Weihnachten war das, an dem es am meisten Streit gab. Und das war tatsächlich letztes Jahr. So alt musste ich werden. Ich hätte gedacht, dass es in meiner Kindheit am meisten Streit gab, aber zwischen meinen Eltern und meiner Oma und so. Aber das letzte Jahr hat es echt getoppt. Da habe ich mich tatsächlich, also nicht ich mich mit meinem Bruder, sondern mein Bruder hat sich mit mir gestritten. Als Ergebnis eines langen Tages, an dem sich bei ihm, glaube ich, sehr viel aufgestaut hat. Und das eskalierte dann sehr spät abends. Das war sehr, sehr schlimm. Und endete damit, dass mein Bruder mit seiner Reisetasche in die Nacht verschwand.
Der ja sehr weit weg wohnt von dir.
Ach so, ja, für die, die das natürlich nicht wissen, und das dürften alle sein. Mein Bruder wohnt in Süddeutschland. Mhm. Ja, also ungefähr 850 Kilometer von uns entfernt.
Okay, wow. Witzig, weil mein letztes Weihnachten war auch nicht so doll.
Und was war bei dir los?
Bei uns ist es auch eskaliert, aber also wer eskaliert ist, das war eigentlich ich.
Ach, wie immer. Carina wieder, wundert mich. Wen wundert's?
Ja, also nein, ich war nicht feiern. Sondern bei mir hat sich übers Jahr viel angestaut, dass ich mich von meiner Familie übers ganze Jahr gar nicht gesehen gefühlt habe. Mhm. Und das einfach, dieses Gefühl von, was soll ich eigentlich hier, ist bei mir eskaliert. Und dazu kam, dass eine sehr wichtige Premiere da bevorstand. Und ich wusste, ich würde Silvester alleine verbringen. Und ich war halt auch noch zusätzlich total krank. Mhm. Wirklich, wirklich richtig doll krank.
Ja, stimmt.
Und es war mir einfach alles zu viel.
Und du sagst, du hast dich gefragt, was soll ich hier eigentlich? Hast du dich nicht wie sonst richtig zu Hause und geborgen gefühlt in diesem Jahr?
Gar nicht. Also wirklich gar nicht. Also ich hätte mich an jedem Ort der Welt wohler gefühlt tatsächlich oder willkommener gefühlt.
War das etwas, was die wirklich aktuell damit ihrem, also was deine Familie in dem Moment mit ihrem Verhalten auch befeuert haben? Oder kam das so aus dir heraus, dass du das Gefühl hattest, ich möchte hier nicht, mir war sowieso schon nicht danach, hier hinzukommen und jetzt bin ich hier und jetzt fühle ich mich nicht besser?
Ja, genau. Also es war, glaube ich, schon so dieses in der Vorbereitung, dass ich mich schon gar nicht gefreut habe und eh schon so ein bisschen Angst hatte davor, was da auf mich zukommt. Und eigentlich hat sich nur alles bestätigt, was ich erwartet habe. Aber wie es ja auch immer so ist, wenn man schon denkt, das wird irgendwie kacke, ist es ja auch manchmal so self-fulfilling prophecy. Und das war irgendwie schade und es lag in dem Sinne an mir. Ich habe das ja nachbesprochen mit meiner Coachin, dass ich manchmal immer noch glaube, etwas zu bekommen zu Hause, was ich da nicht kriege. Punkt. Also ich habe so einen Versorgungsmangel in mir, mit dem ich meine Jugend verbracht habe. Und da ist so ein ganz, ganz großes Bedürfnis. Das ist wie so ein, ja, wie das ist mein schwarzer Hund sozusagen, mein großer schwarzer Hund. Und der sitzt da immer und sagt, hier, guck mal, das brauchst du, das willst du, das, und ich krieg's aber nicht. Und da erinnert mich meine Coachin regelmäßig daran, Frau Davert, Sie werden das nicht bekommen. Finden Sie sich damit ab. Suchen Sie sich das woanders, holen Sie sich das aus sich selber. Aber gehen Sie nicht los und erwarten Sie von anderen, dass Sie die Lücke füllen, die die noch nie gefüllt haben. So, ich weiß nicht, war das plausibel?
Das war plausibel.
Ja.
Und fällt dir das an Weihnachten ganz besonders doll auf oder über das Jahr verteilt auch dauernd?
Ja, unterschiedlich. Also Weihnachten kommt ja immer ganz, ganz viel zusammen. Aber im Grunde ist es das ganze Jahr über so.
Da spricht man ja von emotionaler Aufladung. Wenn man auf Weihnachten zusteuert und das ist ja das Fest der Liebe und dann kommt die Familie zusammen und am schönsten ist es ja, wenn alle fröhlich sind, miteinander feiern und miteinander den Tag und den Abend und die Folgetage gestalten. da hängt schon eine sehr große Erwartung an dieser kurzen Zeit oder an diesen paar Tagen, so dass man dann ja auch gerne mal hinten anstellt, wenn man eigentlich nicht so Lust hat oder wenn man eigentlich fürchtet, dass es unangenehme Themen geben könnte. Man heizt, also man lädt sich also emotional total auf, weil man es ja schön haben will. Und in solchen Momenten fällt es dann vielleicht, ist dann der Kontrast zu dem wirklich Erlebten verglichen mit dem, was man vorhatte zu sein und zu fühlen, dann wohl häufig zu groß. Und das könnte der Grund sein, weshalb du das dann an Weihnachten möglicherweise wirklich unerträglich findest, was aber im Alltag geht.
Ja, wobei das bei mir gar nicht themenorientiert ist, sondern wirklich rein emotional stattfindet.
Ja, ich sagte ja, emotionale Aufladung. Man hängt ja da sehr viele Hoffnungen an diesen Tag oder knüpft sehr viele Hoffnungen an den Tag, dass es heimelig ist und dass es lustig ist und dass man sich freut, einander zu sehen, dass man einander nah sein kann, dass man füreinander da sein kann. Und wenn man dann das Gefühl hat, die anderen sind aber immer noch genauso wenig für mich da wie sonst, dann ist der Sturz aus diesem Niveau, von diesem Niveau, auf das man sich da selbst gebracht hat mit den ganzen Erwartungen, schon halt auch sehr tief.
Mir geht es aber nicht darum, dass irgendwer für mich da sein soll, sondern dass das eine emotionale Leere einfach ist, dass ich nicht stattfinde als Individuum. So, also dieses Nicht-Gesehen-Werden, dieses Gefühl von nicht-gesehen zu werden, ist ja das, was uns alle fertig macht. Und was der Grund für die meisten Streitereien zwischen Menschen ist, vor allem zwischen Paaren, bei so einer Geschirrspülmaschine geht es nie um die Geschirrspülmaschine, sondern darum, ich werde nicht gesehen in dem, was ich tue und in meinen Bedürfnissen. Und bei mir war das nichts anderes.
Genau. Und wenn man dann denkt, jetzt ist aber Weihnachten und jetzt wollen wir uns alle sehen, man verherrlicht das ja auch. Also ich tue das ja selbst auch. Ich bin ja auch so ein Weihnachtsfreak. Wir sind ja beide bekennende Weihnachtsfreaks. Man freut sich ja drauf und will sich ja gar nicht leer fühlen. Aber das Verhalten der anderen und das, die Befindlichkeit in einem selber ist ja nicht anders an Weihnachten. Während man aber hofft, dass der Tag ganz anders verläuft als alle anderen, steht man genauso da, fühlt sich genauso wie gestern oder vor einer Woche oder beim letzten Familientreffen, als man auch schon das Gefühl hatte, nicht gesehen worden zu sein. Und an Weihnachten will man es aber wunderschön haben. Und dann dasselbe Gefühl zu haben, bringt einen natürlich sehr unsanft auch wieder in die Realität zurück, dass nur weil Weihnachten ist, jetzt die Familie nicht mehr von mir sieht als vor 3 Tagen, als auch nicht Weihnachten war.
Ja, und deswegen ist Selbstfürsorge gerade in der Vorweihnachtszeit echt wichtig. Wobei ich aber, da bin ich sehr froh, in meiner Familie muss ich nicht Angst haben, dass so Themen auf den Tisch kommen wie, wann findest du jetzt endlich mal einen Mann, willst du nicht noch Kinder kriegen, bla, laberababa, solche, auf so eine Idee kommt in meiner Familie gar keiner.
Da kannst du dich glücklich schätzen, ja.
Ja, weil ich aber auch das sehr deutlich gesagt habe, Leute, ich glaube, ihr könnt da jetzt erstmal nichts erwarten, das wird jetzt nicht passieren. Und wenn es passiert, werde ich es euch schon sagen.
Also war das schon mal so, dass solche Sprüche kamen?
Nee, so direkt nicht. Also so dass, also als ich mal einen Partner hatte, so über die Schwiegermutter oder so, ganz klar. Aber aus meiner Familie war das immer ganz, ganz entspannt, dass du als Frau deinen Weg auch gehen darfst, wie du ihn gehst. Und das ist einfach, du kannst nicht erwarten, dass irgendwer Kinder kriegt, der keinen Partner hat. Wo soll denn der jetzt vom Himmel fallen? Das ist ja albern.
Und aus welchem Himmel sollen die Kinder vor allen Dingen fallen?
Ja, genau.
Ja.
So, welcher Storch soll die bringen?
Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass das in ganz vielen Familien eben nicht so tolerant und so ruhig und akzeptiert abläuft. Und schon da dann die Enttäuschung darüber, dass man es doch Weihnachten schön haben wollte und nun sitzt man da und man wird wieder denselben Krempel gefragt und alle Jahre wieder kommt diese Frage und ein Jahr nach dem anderen vergeht und man hat immer noch keinen Partner und man hat immer noch kein Kind. Das ist schon auch etwas, was einen möglicherweise oder vermutlich, wenn der Wunsch eigentlich da war, alleine schon ausreichend frustriert möglicherweise oder ausreichend traurig stimmt, ausreichend traurig macht, dass man dann nach dem Fest und zwischen den Feiertagen und an Silvester und nach Silvester niemanden hat, mit dem man das alles dann abends im Bett nochmal bekuscheln und besprechen und befeiern kann. Das dürfte dann so jemanden besonders treffen. Und dann sitzt man da im Kreis der Familie und hat sich eigentlich total gefreut und dann kommt von irgendwoher doch diese eine Frage. Und du? Hast mal jemanden kennengelernt? Du musst ein bisschen beeilen, ne? Du bist ja auch nicht mehr die Jüngste, wenn du noch Kinder haben willst. Und bam, ist die ganze Freude im Eimer. Und dann kann man eigentlich den Rest des Abends so noch lächeln.
Ja, das Tolle ist ja aber, das gibt's ja nicht nur in Familien, sondern auch wildfremde Menschen maßen es sich an, zu urteilen und dir diese Fragen zu stellen. Also ich erlebe das eher auf Events oder wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt irgendwelche Leute kennenlerne, dass wirklich wildfremde Menschen mir das Gefühl geben, ich hätte einen Mangel.
Nicht dein Ernst?
Ja, Und das finde ich noch viel schlimmer, weil in meiner Familie kann man es wenigstens so erklären, dass natürlich würde meine Mama auch noch ein Enkelkind von mir haben wollen. So, das ist ja auch was Schönes, aber irgendwie Karl-Heinz, der sich gerade in die Feuerzangenbowle reindrömelt und sich gerade mal mit mir über Plattdeutsch unterhält, dem steht das schon mal am allerwenigsten zu. Also steht niemandem zu, darüber zu urteilen, und es ist immer übergriffig. Aber das sind die Situationen, die am verletzendsten sind, wenn du bei so einem, auch bei so einem Event irgendwie stehst, in so einer Runde, und irgendwer fragt dich das dann und du wirst so bloßgestellt vor irgendwie 8 Leuten und alle gucken dich groß an. Und dann bist du plötzlich der einsame Quotensingle an Weihnachten und man denkt so, ja, aber ich hatte eigentlich gerade einen richtig guten Abend.
Mhm. Und die Karl-Heinze, die Plattdeutsch sprechen, die klingen schon auch so, als hätten sie das mit der Emanzipation noch nicht mitbekommen.
Ich war aber neulich tatsächlich bei einer richtig geilen Party. Eine richtig gute Party, da waren alle Leute zwischen 30 und 40. Da waren allerdings überdurchschnittlich viele Pärchen. Also es waren so viele Pärchen, die aneinander klebten, dass ich zwischendurch wirklich dachte, schade, würdet ihr euch mal trennen und nicht nur Händchen halten und nebeneinander stehen, als könntet ihr nicht eigenständig atmen, dann hätten wir jetzt hier noch eine bessere Party.
Mit trennen meinst du für den Moment räumlich?
Ja, nee, einfach auch du stehst weiter links und schnackst mit jemandem und du schnackst mit jemand anderem.
Ja, genau.
Immer dieses, wir müssen uns jetzt in der Gruppe unterhalten.
Mhm.
Das hat schon die Party gehemmt, muss ich sagen.
Mhm.
Und dann war da aber plötzlich ein Typ, der ist ans Buffet gegangen und seine Freundin, die saß da allein. Und ich saß da, hatte mich auch gerade hingesetzt zum Essen. Und dann hatte sie mich gefragt, hey, ja, und woher kennst du die? Und die, und ich so, ja, ich kenne die, wir gehen öfter zusammen feiern und so und haben immer, ja, immer eine gute Zeit so. Und dann sagte sie, ach krass, und dann bist du ganz alleine hier? Wow, da habe ich ja einen riesen Respekt vor.
Dass du dich alleine auf eine Party traust.
Ja, und dann dachte ich, wow, ich krasse Maus. Ich bin schon wirklich eine ganz schön mutige Bitch, dass ich mich traue, mit 34 auf eine Party zu gehen, wo alle Menschen zwischen 30 und 40 sind und ich auch noch mit einigen davon befreundet bin. Wow.
Das ist wirklich enorm.
Ja, und als ihr Partner vom Buffet kam, hat sie sich auch von mir abgewendet.
Ja, da hast du wirklich ein Maximum an Zivilcourage bewiesen.
Irre, ne?
Ja.
Und ich dachte so, ich hatte da wirklich einen guten Abend, ich hatte da viel Spaß, gute Kontakte. Dachte, wow, ich bin schon eine kleine Heldin. Na.
Mhm.
Es gibt aber noch eine Weihnachtserfahrung, da weiß ich gar nicht, ob ich sie dir jemals erzählt habe.
Werden wir gleich wissen.
Also das ist eigentlich mein one and only schlimmstes Weihnachten. Das ist das letzte Weihnachten, an dem ich meinen Vater, meinen Erzeuger gesehen habe. Und der hat allen 4 Kindern, inklusive meiner Wenigkeit, nichts geschenkt, außer ein paar Socken.
Und, ui.
Und als wir die Socken ausgepackt haben, also ich lache jetzt, weil es ist einfach so schlimm. Wir haben diese Socken ausgepackt und er hat uns gesagt, ich schenke euch meine letzten Socken. Und fortan zahlt er nie wieder Unterhalt und war nie wieder gesehen in unserem Leben. Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht war es auch 2 Monate später, als er beschlossen hat, keine Kinder mehr zu haben. Aber das ist die letzte bewusste Erinnerung, die ich an meinen Vater habe. Toll, ne? Da kann man richtig stolz auf sich sein.
Ich finde dafür gar kein Wort.
Ja, und ich möchte dazu sagen, ich war damals noch ein Kind.
Erinnern sich deine Geschwister auch so daran?
Mhm. Und ich habe, ohne Scheiß, ich habe bestimmt 10, 15 Jahre dieses Paar Socken aufgehoben. Weil es war irgendwie das Einzige, ich kann es gar nicht formulieren, was ich von ihm hatte. Und es war ja auch gar nicht, es war ja kein positives Geschenk oder so. Es war ja nichts Schönes dabei.
Nee.
Aber ich habe die trotzdem lange aufgehoben.
Hast du sie auch getragen?
Nee.
Und deine Geschwister?
Weiß ich gar nicht. Bei mir lagen die immer wie so ein Mahnmal in meiner Schublade.
Und wo sind sie jetzt?
Also ich habe nichts mehr, was mich an meinen Vater erinnert. Außer natürlich irgendwelche Kindheitsfotoalben. Oder noch Spielzeug aus der Kindheit, aber ja auch nur ganz wenig, weil er das ja damals alles vor die Tür gestellt hat und verschenkt hat an Fremde.
Mhm.
Deswegen haben wir eh wenig Überbleibsel von früher.
Das ist ja total grausam. Wie hast du das denn empfunden? Wie hast du dich denn in dem Alter gefühlt, als du diese Socken bekommen hast? Also was war, kannst du dich erinnern, was deine Gedanken waren? Und ob du dich gefreut hast über die Socken oder ob du da sowas wie Zynismus, Sarkasmus, Ironie, Frust wahrgenommen hast oder assoziiert hast?
Ich habe es natürlich, also ich habe es gar nicht verstanden, weil ich ja in einem Alter war, wo man auch Spielzeug schenkt. So. Mhm. Niemand freut sich über Socken. Heute freut man sich über Socken, aber doch nicht mit 10. Also was zur Hölle.
Mhm. Also mein Mann freut sich sehr über Socken. Er wünscht sich auch immer wieder Socken. Ich glaube, das ist atypisch.
Ja, aber ich mag auch gerne Socken kriegen. Ich finde, Socken sind ein cooles Geschenk, aber...
Ich notiere das mal eben.
Ja.
Carina wünscht sich Socken.
Ja. Mhm. Vorzugsweise mit Weihnachtsmotiven, bitteschön. Mit
Weihnachtsmotiv, ja.
Oder mit Kaschmir, weil ich friere auch immer. So.
Kaschmir.
Also ich habe es als Kind nicht verstanden. Wir haben das ja mit unserer Mama da noch nachbesprochen. Das war einfach so eine Phase in meinem Leben. Ich wusste, da waren so einige Momente dabei, wo ich einfach wusste, das ist jetzt hier ein Abschied von meinem Vater. Also ich saß da nicht so als Elfjähriger und habe reflektiert, so, ich glaube, das hat er gemacht, um das zu erzeugen. Mhm. Aber so, es gibt so ein paar Erinnerungen, an die die habe ich ganz deutlich vor Augen. Ich weiß auch noch das letzte Mal, als er mich ins Bett gebracht hat.
Mhm.
Ich wusste in dem Moment, ich glaube, ich sehe den nie wieder. Abgefahren, oder? Als so kleines Mäuschen.
Und als er dann gegangen ist und nicht wiederkam, habt ihr ihn dann nicht besucht an Wochenenden? Also diese klassischen, wir sind alle 2 Wochen bei Mama oder Papa Wochenenden?
Ja, es hat sich halt so ausgekleckert, ne?
Hm.
Ja, Merry Christmas, sag ich dazu.
Mhm.
Aber ich weiß ja von dir, dass dir deine Weihnachten heute sehr wichtig sind oder dass sie vor allem für dich wichtig waren, als deine Kinder noch kleiner waren.
Mhm.
Und dass das ja auch so ein bisschen den Ursprung hat, weil deine Weihnachten in deiner Kindheit nicht so toll waren wie meine. Also meine waren immer super.
Bis auf die Socken.
Und ich sag mal, ab den Socken, da ging so ein bisschen der Verfall los. Aber ja. Meine Mama hat sich immer viel Mühe gegeben, Weihnachten immer toll zu machen. Ich meine, wir haben immer gewürfelt, dass wir uns gegenseitig beschenken, dass jeder nur eine Person beschenken muss. Und es hat angefangen mit einem Wert von 5 Euro, weil wir nicht mehr Geld hatten.
Aber es ist vom Prinzip eine tolle Idee.
Genau, das machen wir ja auch bis heute noch so, aber auch mit 40 Euro. Also wir könnten uns auch leisten, dass jeder sagt 150 Euro, aber was bringt das? Gibst du dir auch nicht mehr Mühe mit?
Bringt ziemlich viele Socken auf jeden Fall.
Nee, aber deswegen als Kind hatte ich ganz, ganz tolle, perfekte Weihnachten, wie sie sich jedes Kind erträumen konnte. Aber das hattest du ja auf jeden Fall nicht.
Nee, also wir hatten schon Weihnachten. Ich glaube, das merkte man aber einfach nur daran, dass Weihnachten war, dass es im Kalender so stand.
Und alle anderen sahen weihnachtlich aus.
Alles um uns herum war weihnachtlich geschmückt. Wir hatten auch einen Tannenbaum. Also das war schon so, dass das Tannenbaumschmücken schon zelebriert wurde von meinem Vater, der ja Künstler ist. Und ihm das ganz doll wichtig war, dass er hübsch geschmückt wird. Also mein Vater schmückte den dann und irgendwann durfte ich ihn damit schmücken. Mein Bruder ist 9 Jahre älter als ich. Das war damals natürlich noch viel deutlicher. Also jetzt ist es wurscht, ob ich jetzt 48 bin und mein Bruder ist 57. Aber als ich 4 war und mein Bruder war 13, waren schon 2 Welten.
Mhm.
Das fand ich schon toll, den Baum mitschmücken zu dürfen. Aber ansonsten wurde nichts Weihnachtliches gemacht. Also es wurde bei uns nicht besonders weihnachtlich geschmückt. Und irgendwann war dann Heiligabend. Also meine Mutter, die bereitete immer besonders viele weihnachtliche Speisen vor. Ich komme ja aus einer ungarischen Familie und da gibt es schon so traditionelle Weihnachtsgerichte. Unter anderem Sülze. Mögen viele besonders gerne. Aber das war bei uns tatsächlich ein Traditionsgericht. Und das wurde ja lange vorher vorbereitet und so. Daran merkte ich dann, oh, es wird Weihnachten. Und dann gab es einen traditionellen Weihnachtsnachtisch und den gab es immer. Den gab es auch noch, als ich längst nicht mehr zu Hause wohnte und den gab es auch immer noch, als ich schon selber Mama war. Und mein Bruder und ich haben uns immer darum gekloppt. Also lustig, wir haben uns immer geneckt. Als wir klein waren, also ich klein und er nicht mehr so klein, da war das auch ein bisschen schwierig, aber wir haben uns da nicht so, da gab es keinen Ärger oder keinen Stress, aber als wir dann Erwachsene waren, da haben wir dann daraus wirklich eine lustige Tradition gemacht und haben uns dann immer diese Schale, in der Nachtisch war, das waren Mohnhörnchen. Die haben uns dann immer so aus der Hand gerissen und dann, heute machen wir eigentlich noch Witze drüber. Ich weiß also, jetzt weiß ich nicht, wie es jetzt in der Zukunft wird, nachdem wir uns letztes Jahr ja so entzweit hatten. Wir haben schon noch Kontakt, aber noch ein Weihnachten. Ich weiß nicht, ob wir nochmal wieder ein Weihnachten zusammen feiern. Meine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben und ich habe diese Mohnhörnchen als wirklich einzige positive Erinnerung an meine Weihnacht mit meinen Eltern. Ansonsten gab es das eher nicht und meine Mutter hat mir auch, als ich sehr klein war, noch direkt mitgeteilt, Weihnachtsmann gibt es nicht. Es gibt auch nicht Gott. Also es gibt überhaupt nichts, an das man glauben kann. Es gibt nur Realität und nur, also man glaubt und vertraut nicht. So, das war mein Glaube, mit dem ich aufgewachsen bin. Es gibt keinen Weihnachtsmann. Und ich war immer traurig, weil die anderen Kinder hatten einen Weihnachtsmann. Und ich habe immer gedacht, ich bin das einzige Kind, das keinen Weihnachtsmann hat.
Oh.
Habe ich immer gefragt, wie haben die das gemacht, dass es bei denen einen Weihnachtsmann gibt und bei uns gibt es den nicht. Also ich habe...
Der fliegt immer über euer Haus hinweg.
Ja, ich habe überlegt, ob wir irgendwie kein Weihnachtsabo abgeschlossen haben oder so. Ich hatte keine Erklärung dafür. Alle hatten Weihnachten und alle hatten den Weihnachtsmann, bloß ich nicht. Das fand ich irgendwie doof. Und als ich dann selber Mama wurde, hatte ich den tiefen Wunsch, für mich ist Weihnachten was ganz Tolles. Und ich liebe Weihnachten, ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Und ich habe dann angefangen, einfach ein ganz tolles Weihnachten zu machen. Und zwar das tollste Weihnachten, was ich mir vorstellen konnte, was Kinder so haben können. Im Rahmen meiner Mittel, ich hatte ja auch wenig Geld. Ich war dann noch mit meinem ersten Mann verheiratet, aber wir hatten beide nicht besonders viel Geld, zusammen nicht. Haben wir halt im Rahmen unserer Möglichkeiten das Beste draus gemacht und haben auch toll geschmückt und haben auch immer versucht, einen Weihnachtsmann zu engagieren, der dann sehr toll verkleidet, mit riesigen Stiefeln und einem Jutesack, den wir ihm dann immer vor die Tür gestellt hatten, schon mit Geschenken gefüllt, immer an die Tür klopfte, so hämmerte und dann reinkam und dann die Kinder beschenkt. Das war ganz süß. Und die haben das total genossen. Irgendwann, als meine kleine Tochter 5, 6 war, waren sie bei meinen Eltern über Nacht irgendwie, ich weiß auch nicht, war irgendwie aus, keine Ahnung. Ich hatte meiner Mutter erklärt, dass ich gerne möchte, dass meine Kinder an den Weihnachtsmann glauben, und zwar solange sie können, also solange es irgendwie geht. Dass man ihn irgendwann mit 8, 9, 10, dass sie das irgendwann mitkriegen, dass das nicht stimmt, war klar. Aber bis dahin sollten sie gerne dran glauben. Ich habe immer gesagt, Mama, die glauben ja so viel länger nicht an den Weihnachtsmann, als sie es tun. Lass ihnen doch den glauben. Und an dem Wochenende hatte ich es nochmal betont, bitte, ne, Weihnachten kam auf uns zu und sie sollte bloß nicht meinen Kindern auch diese Illusion rauben. Meine ältere Tochter wusste schon, dass es den Weihnachtsmann eigentlich nicht gibt. Und hat das dann mitbekommen, wie meine Mutter dann meiner kleinen Tochter erzählte, du, der Weihnachtsmann, das gibt's gar nicht. Das ist alles nur erfunden. Und dann war meine Kleine ganz traurig und meine Große ganz sauer. Und dann hat die das irgendwie gerettet und hat der Kleine das wieder ausgeredet. Und als sie dann nach Hause kam, sagte sie, du, die Oma hat erzählt, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Und ich habe versucht, das irgendwie zu retten. Und dann haben wir das, wir konnten das auch noch wieder, das Ruder nochmal wieder rumreißen. Und sie glaubte dann noch eine Weile dran. Aber die Große hat auch sehr mitgeholfen. Also wenn dann Heiligabend war und wir hatten dann keinen Weihnachtsmann, dann musste dieser Sack mit den Geschenken ja irgendwie vor die Tür. Und wir haben die nicht unter den Baum gelegt, sondern wir haben die Kindergeschenke haben wir in diesem Sack vor die Tür gestellt. Und irgendjemand musste dann halt immer klopfen und diesen Sack dahin stellen. Und das ging ja nicht, wenn sie dauernd da unten lauerte und wartete, dass es klopft. Also ist dann die Große mit ihr hochgelaufen und hat dann immer durch die Velux-Fenster geguckt und hat gesagt, wow, wir gucken mal, ob der Weihnachtsmann kommt. Guck mal, vielleicht kannst du den Schlitten sehen. Guck mal, da ist ein Licht, da ist der Schlitten, hast du es gesehen? Ach nee, schade, hast verpasst.
Das mache ich auch immer mit meinen Neffen.
Ja, und die hat das ganz toll, ganz, ganz toll mitgemacht. Und die Kleine war immer ganz, ganz happy. Es war richtig schön. Ja, und viele andere Sachen, die ich versucht habe zu machen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Ja, wie schlimm, wenn man Kinder ihrer Fantasie beraubt. Das Tollste am Kindsein ist doch, dass man alles glaubt, was einem erzählt wird. Das ist doch so schön. Und da ist doch alles so viel größer und so viel imposanter. Oh, wenn ich an mein erstes Weihnachtsmärchen denke, wow, ich dachte, die konnten wirklich alle fliegen und das wären echte Kamele. Weiß der Kuckuck. Das ist auch so toll. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich früher den Weihnachtsmann gesehen habe am Himmel mit dem Schlitten. Ist so. Was für ein Geschenk, wenn man an Dinge glauben darf oder an Fantasie. Am Ende ist es doch nichts weiter als Fantasie. Und wenn man Menschen die Fantasie raubt, dann nimmst du ihnen doch alles, woraus sie Kraft schöpfen können. Also alle Dinge entstehen doch aus Fantasie und aus Kreativität und aus freiem Denken. Es ist doch ganz großes Armutszeugnis für deine Eltern.
Also ich gebe es zu, ich habe schon auch selber noch Lust, an den Weihnachtsmann zu glauben. Und es liegt ja in mir. Ich kann mir ja überlegen, ob ich an den Weihnachtsmann glauben will oder nicht. Solange ich mein Leben noch auf die Reihe bekomme und eine normale Entscheidung fällen kann, glaube ich, ist es auch ungefährlich. Aber wir waren zum Beispiel am Wochenende mit allen Kindern, also mit meinen Töchtern und ihren Partnern und meinem Stiefsohn und meinem Mann, waren wir dann im Kino und haben, weil wir jedes Jahr einen Weihnachtsfilm gucken, hatte sich dieses Jahr mein Mann den Weihnachtsfilm ausgesucht und er wollte Red One gucken mit The Rock. Und ich habe gedacht, das ist so ultra klamaukig und total doof. Ich hatte das Gefühl, der sei verrissen worden, der Film. Und bin mit wenig bis negativen Erwartungen da rein und bin total begeistert wieder rausgekommen. Natürlich ist es ein Weihnachtsfilm, der jedweder Realität entbehrt, aber Es ist richtig toll gemacht. Er vermittelt wirklich diesen tiefen Glauben daran, dass es den Weihnachtsmann gibt und dass er halt eine riesige Manufaktur hat, wo diese Abermillionen gefühlt Wichtel diese Geschenke herstellen. Und es ist alles ganz toll. Und ich war am Ende mit meinen 48 Jahren sogar richtig, richtig doll neidisch, dass der Protagonist am Ende beim Weihnachtsmann im Schlitten mitfliegen durfte und ich nicht. Ich wäre auch so gerne in diesem Schlitten mitgeflogen. Das war so ein richtig fancy, krasser Lamborghini-Schlitten-Gedöns. Richtig toll. Ich glaube, ich gucke dir nochmal.
Also ich glaube ganz fest an mein persönliches Weihnachtswunder. Jude Law in Liebe braucht keine Ferien. Ich glaube, eines Tages wird er an meine Tür klopfen. Aber, liebe Menschen da draußen, ich habe neulich bei Instagram gelernt, dieses Cottage, das existiert gar nicht.
Wie bitte?
Es ist ein Fake.
Aber es war ja auch nicht Jude's Cottage.
Ja, aber er soll ja da an die Tür klopfen. Hallo.
Ach so.
Ach, also.
Aber mit wem willst du denn tauschen?
Ich will in diesem scheiß Cottage da Urlaub machen, ja, und will, dass da Weihnachten Jude Law an meine Tür klopft. Was ist denn da jetzt nicht dann zu verstehen?
Der ist doch dann schon über 60 und seine Töchter sind erwachsen und möglicherweise so alt wie du.
Ja, vielleicht ist es ja auch ein als Brasilianer getarnte rothaariger Ire.
Der Jude heißt.
Der in England lebt. So.
Ja.
Auf jeden Fall möchte ich, weil das interessiert ganz sicher viele Frauen da draußen.
Wie alt Jude Law jetzt ist?
Nein. Ich möchte darüber informieren, dass dieses Cottage ein Gehirnfurz war von der Regisseurin, die das einfach aufgemalt hat, weil sie nirgendwo einen Drehort gefunden hat, der so aussieht wie das, was ihrer Fantasie entsprungen ist. Das sind wir wieder bei der Fantasie.
Mhm. Und deswegen haben sie das nachgebaut. Naja, wenn man da an Joanne K. Rowling denkt, die sich auch über harte Zeiten mit ihrer Fantasie retten konnte und was sie davon jetzt hat, ist schon auch lebensrettend. Fantasie kann wirklich Leben retten, auch wenn das jetzt etwas pathetisch klingt, aber es ist in der Tat so.
Naja, und Menschen wollen an was glauben, weil es ihnen Hoffnung schenkt.
Mhm.
Also allein so funktioniert der Glaube generell in den meisten Ländern.
Mhm.
Und in manchen Ländern funktioniert es auch, weil es ihnen Macht gibt. Naja,
ja,
schade.
Genau.
Aber das bringt uns vom Thema Weihnachten ab.
Ja. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass es immer gut ist, wie auch immer die Konstellation an Weihnachten vorgesehen ist, es sich das bewusst zu machen, was da passiert. Also abgesehen davon, dass Weihnachten passiert und man wahrscheinlich jeden Abend mit Schnitzelkoma im Bett liegt, ist es schon etwas, was ja sehr hohe Erwartungen schürt. Man weiß im Grunde, da sind wir jetzt gefälligst alle glücklich und fröhlich. Es geht ja keiner mit einer total schlecht gelaunten Miene zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern oder lädt auch nicht ein mit schlecht gelaunter Miene und macht dann mit so total düsterem Gesicht die Tür auf und sagt, was wollt ihr denn hier? Ach scheiße, ist ja Weihnachten. Macht ja keiner. Man weiß also im Grunde, ich muss da jetzt gut drauf sein. Und man muss quasi auf Knopfdruck glückselig sein. Oder zumindest glaubt man, dass man das muss. Und da ist, glaube ich, schon der erste Irrtum. Das muss man nicht. Die Glückseligkeit sollte ja eigentlich dadurch kommen, dass man einander sieht, dass man Zeit zusammen verbringen kann, dass man anderen eine Freude mit Geschenken machen kann oder eben auch ganz ohne Geschenke. Es gibt ja nicht wenig Familien, die sich eben gar nicht beschenken und trotzdem glückselig sind. Es ist ja nicht an Geschenke geknüpft.
Gut, da sind die Kinder dann aber schon groß.
Ja, genau. Aber mit Kindern geht es natürlich nicht. Aber bei uns war es zum Beispiel früher so, dass wir Erwachsene uns nichts geschenkt haben und dafür aber dann nur die Kinder was bekommen haben. Und wenn man sich das bewusst macht, dass das nicht auf Knopfdruck geht, ist, glaube ich, schon so eine ganze Last von den Schultern genommen. Dass man sagt, ich muss mich jetzt nicht unter Druck setzen, jetzt hier weiß Gott wie fröhlich zu sein. Und auch wenn es zum Beispiel diese sogenannten Hot Buttons gibt, ne, wenn dieses, was du da vorhin beschrieben hast, man sitzt dann da und ist gerade endlich fröhlich und dann kommt die Frage, was ist eigentlich mit dir und deiner Partnersuche und deiner Fortpflanzung. Wenn es also Themen gibt, die möglicherweise triggern könnten oder die zur Eskalation führen könnten, dann kann man das auch im Interesse des Friedens und im Interesse des Weihnachtsfestes einfach vorher schon festlegen, dass man sagt, pass mal auf, wir wissen ja, du redest nicht gerne über dein Single-Dasein und über deine Familienplanung. Der Onkel Rudi wird nicht gerne auf sein Alkoholproblem angesprochen. Etliche Dinge oder Spannungen zwischen Geschwistern oder so, wenn man weiß, man möchte gerne eine gute Zeit miteinander haben. Und man weiß, dass bestimmte Themen Ärger machen, dann kann man sich vorher darauf einigen, dass man die einfach auslässt. So wie du auch gesagt hast, ich möchte darauf nicht dauernd angesprochen werden. Kommt klar damit, dass es jetzt so ist, wie es ist und gut ist und dann spricht halt auch keiner drüber.
Ja, wobei in ganz vielen Familien kannst du nicht nach Hause kommen und sagen, so, Onkel Rudi, wir wissen alle, du bist ein Säufer, aber reden wir heute nicht drüber. Also das wäre ja schon, auch wenn man es jetzt natürlich viel, viel netter formulieren würde, aber da wären ja schon, in einigen Familien würde schon da alles hochkochen und explodieren.
Genau, und das ist das Ganze, das ist, was das Ganze halt auch so unangenehm macht, weil du hast Familien, in denen sowas hochkocht, in denen sowas tabuisiert wird, in denen sich etliche direkt angegriffen fühlen, obwohl es gar nicht mal um sie ging. Und dann hast du natürlich auch immer noch die Möglichkeit, wenn du so ganz anders bist und dir das wirklich gerne schön oder das wirklich gerne schön hättest und deinen inneren Frieden auch dir bewahren wolltest oder womöglich ausnahmsweise mehr herstellen wolltest, weil jetzt endlich die Zeit der Ruhe kommt, weil Weihnachten ist ja auch an Feiertage und Nichtarbeiten geknüpft, dann hast du auch immer noch die Möglichkeit, nicht hinzugehen. Das zwingt einen ja keiner.
Genau, und das finde ich auch ganz wichtig.
Ja.
Oder selbst wenn du hingehst, du kannst auch nach 2,5 Stunden, du kannst nach dem Essen sagen, so, danke, war nett, tschüss.
Ja, und das Problem ist ja immer das Gleiche, sich eben abzugrenzen und eben für sich selber glatt zu ziehen oder sich selbst klar zu machen, möchte ich das jetzt so in diesem Umfang, den ich schon seit Kindheitstagen an gewöhnt bin, oder möchte ich das vielleicht diesmal anders haben? Was man halt auch nicht vergessen sollte, ist, dass an so einem Weihnachtsfest eben auch mehrere Generationen an einem Tisch oder um einen Baum herum sitzen. Da hat man das Urenkelchen bis hin zum Uropa. Da kommt alles zusammen und auch unterschiedliche Ideen und Erwartungen daran, wie man sein Leben zu gestalten hat, wie und in welchem Verhältnis man zu arbeiten hat, welche Leistungsbereitschaft man haben muss, wie Beziehungsarbeit zu leisten ist und so weiter. Also zu allen Belangen im Leben treffen dann da 3-4 Generationswerte aufeinander. Und das alleine sorgt ja schon für viel Thermik. Und wenn man dann mehrere Tage miteinander verbringt, und das tun ja viele, weil ja viele auch von weit her anreisen, wie mein Bruder dazu nun jedes Jahr auch mal aus Süddeutschland gekommen ist, das klappt dann am ersten Abend ganz gut, wenn man sich denkt, ach komm, lass mal, das ist immer das Gleiche, das sind alte Leute, was soll's. Und man schluckt das dann so runter, während man aber ja eigentlich schon emotional total aufgeladen ist, wie wir gerade schon gesagt hatten, weil sich über die Weihnachtszeit das sowieso total aufbaut. Ach ja, es ist ja so schön, es ist ja so heimelig, und wenn man dann nur gerade alleine ist, dann will man es ja trotzdem heimlich haben und ist trotzdem alleine und ist traurig, aber man will sich das ja nicht anmerken lassen, schon mal nicht, um die Frage wieder zu verursachen und so weiter. Das klappt also am ersten Abend ganz gut in der Regel bei jedem Beteiligten. Aber am zweiten wird es dann schon schwieriger, diese Miene nochmal aufrechtzuerhalten, und schon ist Weihnachten nicht mehr entspannt und angenehm, sondern anstrengend. Und spätestens am dritten Tag braucht man dann das Ventil, und dann kann es eben doch aus einem rausplatzen und sagen, weißt du was, sei doch ruhig, ich höre mir das jetzt schon seit vorgestern an, kannst du nicht mehr von was anderem reden.
Ja, ich muss sagen, dass ich mich dieses Jahr echt auf Weihnachten freue, weil ich aber mich wirklich original das ganze Jahr damit auseinandergesetzt habe, wie ich denn jetzt diese Jahreszeit handhaben werde. Weil ich weiß, ich liebe Weihnachten auf der einen Seite, ja, aber es ist auch eine Jahreszeit, die mich generell sehr melancholisch macht. Und das ist eine Sache, damit bin ich nicht allein. Also ist sogar jeder dritte Single nach der Statistik melancholisch in dieser Jahreszeit. Das habe ich bei Elite Partner gelesen.
Mhm.
Also sogar mehr als jeder dritte Single. Und das ist einfach eine Sache, also es ist dieses Unglaublich, dieser Wunsch nach Heimeligkeit und Geborgenheit und Gemütlichkeit. Und dem steht halt gegenüber, dass du es dir irgendwie zu Hause schön machen musst, weil du bist da nun mal einfach allein. Da klopft halt nicht Jude Law, auch nicht der 30-jährige Jude Law. Das passiert halt nicht. Und
ich wollte das übrigens auch. Also in deinem Alter wollte ich auch, dass Jude Law klopft. Der sollte schon an ziemlich vielen Türen klopfen.
Aber da muss man eben aufpassen, dass man nicht in so eine Abwärtsspirale kommt. Da war ich nämlich tatsächlich letzte Woche erst drin. Und da hatten wir wirklich sehr lange, sehr viel Regenwetter. Ich hatte eine wichtige Premiere vor der Brust, die mich extrem gefordert hat. In all meinen Begabungen, von Singen über Stand-up,
Fliegen,
Stricken, Helikopter, Fliegen, I don't know. Und natürlich damit Mutterseelen alleine war. Na klar, also alle Menschen, die mich da unterstützt haben, waren eigentlich die, die ich dafür bezahlt habe. So.
Also bei mir ist noch kein Geld eingegangen. Du hast mich vergessen.
Ja, du hast aber auch noch keinen Bericht von dem Premierenabend gehört. Also das ist halt so, und das kann ich auch nicht erwarten. Mhm. Also wenn ich mich mitteilen möchte, muss ich halt mich auch mitteilen.
Mhm.
So, natürlich freue ich mich, sogar meine Coachin hat Samstagabend gefragt, wie es lief. Fand ich mega und dachte, oh mein Gott, wenn die noch mehr so anstrengende Coaches halt wie ich, dann schreibt die jeden Abend irgendwie, oh mein Gott, ich wünsche dir viel Erfolg, hoffentlich schaffst du es.
Ich glaube nicht, dass sie das hat. Und übrigens, ich möchte das mal kurz sagen, ich habe schon deutliches Interesse signalisiert, mir deinen Bericht anzuhören, aber du hast recht, ich habe das nicht mehr, ich habe nicht mehrfach nachgefragt und das kreide ich auch mir an. Also du, stimmt, ja, wenn man etwas loswerden und erzählen möchte, muss man es halt auch tun, aber ja, es ist eben auch enttäuschend irgendwo, wenn keine Nachfrage kommt, weil man dann zu leicht Gefahr läuft, das als Desinteresse auszulegen. Weil man möchte ja gesehen werden. Dieses Gesehenwerden-Ding ist in uns allen drin. Und wenn dann einfach einer nicht nochmal nachfragt, dann ist es auch nicht schlimm und auch nicht verwerflich und auch nicht unreflektiert, wenn man das dann aufgrund seiner eigenen Schwächung oder Geschwächtheit für den Moment eben als Desinteresse auslegt. Also ich hätte durchaus nachfragen müssen.
Ja,
pfui, Roberta, pfui.
Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, das sind einfach Phasen, in denen man sich einsam fühlt, weil du bist.
Ja.
Und wenn ich dich jeden Tag 34 Mal anrufe und sage, guck mal, heute habe ich das gemacht und dann mache ich das und jetzt war es lief toll und der hat gesagt, das war richtig schön. Trotzdem komme ich in eine leere Wohnung. Das ist halt so.
Mhm.
Und das macht ja den Unterschied. Ich habe ja, es haben ja andere Menschen nachgefragt, wie es war. Weißt du? Also es ist ja nicht, dass es jetzt niemanden interessiert hat, aber ich habe zum Beispiel meiner Familie gar nicht erst erzählt, weil ich dachte, die können es sowieso nicht einordnen und würden auch nicht kommen.
Aber dieses Gefühl ist schon auch etwas, was man als saisonale Depression bezeichnet. Dazu kommt ja, dass es durch die frühe Dunkelheit und einfach saisonal bedingt eben weniger Licht gibt. Und das macht einen Menschen ja eh schon schwächer und müder und tendenziell ja auch ein bisschen trauriger. Das geht ja allen so ein bisschen so. So ein bisschen Winter- und Weihnachtsmelancholie haben wir dann ja alle. Das ist also nicht nur die Feierlichkeit, sondern es ist tatsächlich die Saison. Und wenn man dann zu Hause nicht diesen einen Tank hat, sozusagen, also diese Geborgenheit, die dann dazu führt, dass man wieder ganz viel auftanken kann, dann wird das natürlich noch schlimmer. Und deswegen sind Singles unter anderem auch melancholisch, weil sie eben auch einfach zu wenig Licht haben. So wie alle anderen auch.
Ja, aber es liegt eben nicht nur am Licht. Da kommen einfach viele Dinge zusammen. Man fühlt sich im Sommer, natürlich, da ist mehr Licht, aber auch wenn es im Sommer mal 2 Wochen lang regnet, fühlst du dich bei weitem nicht so einsam wie im Winter.
Nein, aber es ist belegt und bewiesen, dass Menschen, insbesondere die alleine sind, eher in saisonale Depressionen verfallen, weil sie zusätzlich zu dem Alleinsein und dem Zuhause nicht auftanken und sich anlehnen und mitteilen können und das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden, weil da keiner ist, zusätzlich eben auch noch im Winter ja auch Energie lassen, so wie jeder andere auch. Nur bei ihnen schlägt es sich dann auch noch anders nieder, weil sie dann gar kein Substitut dafür sozusagen haben, außer sie gehen mal auf die Sonnenbank oder führen sich Vitamin D zu, das meine ich nicht. Sondern es ist ja auch sehr schön, wenn es denn schon dunkel draußen ist, kuschelt man sich dann ja eher mal gemeinsam ein und guckt mal einen Film zusammen und hat dann so Couchstunden. Und wenn man das dann alleine machen muss, dann kommt das eben alles zusammen. Und on top eben auch noch dieser Lichtmangel. Und deswegen entstehen bei alleinstehenden Menschen eben diese saisonalen Depressionen schneller als bei nicht alleinstehenden Menschen.
Ja, ich wollte auch nur darauf hinaus, dass es auch was damit zu tun hat, dass einfach Weihnachten vor der Tür steht.
Ja.
Und das Druck in uns auslöst, gesellschaftlichen Druck.
Mhm.
Keine Ahnung, ich kann auch im Dezember 2 Wochen nach Teneriffa fliegen. Dann komme ich aber wieder, habe vielleicht toll Vitamin D getankt und auch ganz viel Licht gesehen. Ich habe es ja letztes Jahr so gemacht, kommst aber wieder und denkst, scheiße, ist immer noch Weihnachten. Einsamkeit ist einfach eine der größten gesundheitlichen Gefahren, denen wir Menschen überhaupt ausgeliefert sind. Vereinsamung hat auf deinen Körper so einen negativen Einfluss wie 15 Zigaretten am Tag. Vereinsamung ist schlimmer als Alkoholmissbrauch. Vereinsamung ist gesundheitsschädlicher als stark, und ich meine wirklich stark übergewichtig zu sein. Und du kannst dich gar nicht bewegen, niemals in deinem Leben, okay, ist ein bisschen absurd, aber du kannst dich niemals bewegen und wärst trotzdem, warte, jetzt habe ich den Faden verloren.
Du wirst wahrscheinlich darauf hinaus, dass man sich niemals bewegen kann und trotzdem noch gesünder ist als ein vereinsamter Mensch.
Korrekt.
Okay, aber dieses Jahr hast du ja gesagt, nachdem letztes Jahr so eine Pleite war, dass du dich dieses Jahr besonders freust. Was ist denn dieses Jahr anders?
Ich habe dieses Jahr eine viel entspanntere Weihnachtszeit. Also letztes Jahr stand ich nervlich extrem unter Druck, auch unter Performance-Druck.
Mhm.
Also ich musste
täglich zu proben, das weiß ich noch.
Genau, ich musste täglich zu proben. Ich musste täglich 2,5 Stunden pendeln.
Mhm.
ich musste zusätzlich mich in ein ganz anderes, in einen ganz neuen, anderen, technisch sehr anspruchsvollen Arbeitsbereich einarbeiten. Ja, gleichzeitig war halt irgendwie Weihnachten und dieses, man will eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt, wann soll man es machen? Morgens um 10, also hä? Und dieses Jahr habe ich tatsächlich, obwohl ich wieder eine Anfrage hatte, das abgelehnt, dass mein Dezember einfach entspannter wird, dass ich eben Weihnachten mit dem, was es hergibt und mit dem, was ich liebe, auch genießen kann, dass ich ins Weihnachtsmärchen gehen kann und zwar mehrfach in verschiedene, dass ich mit ganz vielen Menschen auf den Weihnachtsmarkt gehen kann, in Weihnachtskonzerte gehen kann, dass ich Zeit habe zum Keksebacken, mit meinen Neffen Zeit verbringen kann, weil nichts ist schöner, als die Weihnachtszeit mit kleinen Menschen zu verbringen, die noch Fantasie haben und an den Weihnachtsmann glauben. Also tatsächlich ganz klassische Selbstfürsorge. Einfach darauf zu achten, dass ich nervlich entspannter bin, dass ich mehr schlafe.
Ja, das ist wichtig.
Ganz klar. Und dass ich meine Erwartungen ganz klar abgesteckt habe. Also ich weiß, was ich bei meiner Familie bekomme und was ich definitiv nicht bekomme. Und das, was ich nicht bekomme, das versuche ich mir tatsächlich einfach woanders zu holen. Und dafür habe ich jetzt ja auch neue FreundInnen in meinem Leben. Versuche, viel in Freundschaften zu investieren. Natürlich, es geht mal mehr und mal weniger. Aber gerade so in der Vorweihnachtszeit ist es einfach auch so schön, mit anderen Singles zusammen die Zeit auch zu genießen und sich das irgendwie hübsch zu machen und zusammen von Jude Law zu fantasieren. Ja, und das tut mir gut. Und ich achte eben auch darauf, dass das alles nicht zu lang und zu viel wird.
Das ist vernünftig.
Und werde auch ansprechen, wenn ich bei einigen Themen das Gefühl habe, jetzt drehen wir uns aber auch zum 78. Mal im Kreis. So, wir müssen nicht die 400. Flüchtlingsdebatte führen und die 830. Debatte über Hartz-IV-EmpfängerInnen.
Oder Diäten.
Ja, ich muss auch nicht zum 180. Mal die Feminismuskeule auspacken. Also, geht ja für mich genauso wie für alle anderen.
Die hast du ja eh nie eingepackt.
Das stimmt.
Die ist immer draußen.
Ja, das mal so ein bisschen im Blick zu behalten. Mal gucken, ob es gelingt. Wenn nicht, habe ich halt auch einfach ein Auto und kann gehen, wann ich will und bin bereit, mich in dieses Auto zu setzen.
Ja, das erklärt aber ja auch den Wunsch vieler, das Weihnachtsfest eben nicht mit der Familie zu feiern, sondern mit Freunden. Denn die sind ja sowieso gleichgesinnt oder weitestgehend. Man hat die gleichen Interessen, man hat die gleichen Themen, man verbringt ja eh etliche Abende gemeinsam. Und da ist das gar nicht zu erwarten, dass es solche Spitzen oder Eskalationen gibt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also wer sich traut und wer diesen Wunsch wirklich hat und Freunde, die den gleichen Wunsch haben, wäre das durchaus auch eine Möglichkeit. Es wäre auch eine Möglichkeit, eben nur einen Teil des Tages mit der Familie zu verbringen und dann zum Abend hin sich mit den Freunden zu treffen. Man kann das relativ beliebig variieren, sofern man sich da einig ist und das auch andere möchten. Aber es ist häufig so, dass in vielen Menschen der Wunsch existiert, mit Freunden zu feiern, weil man weiß, was man da hat.
Ja, aber ich glaube, gerade in meiner Altersklasse funktioniert das nicht. Also ich würde mir das auch wünschen oder habe auch mal überlegt, ob ich am 25. mal so ein Prosecco-Brunch anbiete für alle, die Bock haben. Aber das Ding ist dann, die sind ja alle bei ihren Familien, also weil die in meiner Alterskategorie ja auch alle Kinder haben. Das ist ja in deiner Alterskategorie schon wieder anders. Und in meinen 20ern hätte das super funktioniert, weil die alle keine Kinder hatten und alle richtig Bock gehabt hätten, anstatt bei Oma sich einfach um 13 Uhr mit mir einen reinzulöten. Die sind einfach in meiner Alterskategorie gerade in ihrem Familienbusiness. So, und die ploppen da irgendwann wieder auf, wenn die, keine Ahnung, Mitte 40 sind. Aber bis dahin sind die halt einfach weg vom Fenster und feiern ja auch wunderschöne Weihnachten mit ihren Kleinkindern.
Ja, so. Meine Kinder sind ausgezogen, die kommen dann jetzt nach Hause zum Weihnachten feiern. Und ich ahne, dass es irgendwann ein Jahr gibt, an dem ich dann die bin, die da hingeht. Vielleicht später mal. Was ja auch so richtig ist. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, ihr feiert bitte genau das Weihnachten, das ihr wollt. Selbst wenn ihr befürchten müsstet oder selbst wenn ihr glaubt, befürchten zu müssen, dass es mich verletzt. Ich habe denen was die Jugendliche waren, schon gesagt, es ist absolut wichtig, dass man sein Weihnachten feiert. Und wir feiern unser Weihnachten so, dass wir es gemeinsam besprechen, wie wir es haben wollen. Und jeder auf seine Kosten kommt und jeder einen Wunsch äußern darf. Und wir jeden Wunsch versuchen zu berücksichtigen und einzubauen. Und wenn ihr Weihnachten nicht mehr mit mir feiern wollt, dann sprecht das bitte an. Sprecht das aus und lasst es dann bleiben. Das ist wichtig. Es ist euer Weihnachten und es soll immer euer Weihnachten sein, das euer Leben beeinflusst, sozusagen.
Mhm.
Und wir feiern zum Beispiel auch mit Freunden. Heiligabend verbringen wir mit der Familie. Und einen der beiden Weihnachtsfeiertage verbringen wir auch wieder mit der Familie und den anderen mit Freunden, mit einer sehr, sehr eng, also mit einer Familie, mit der wir sehr eng befreundet sind. Das ist die Familie meines Patenkindchens und mit denen feiern wir schon viele, viele Jahre einen ganzen Tag.
Ich glaube, darum geht es ja auch, dass man die Tage auch aufteilen kann.
Mhm.
Also ich würde meine Familie immer sehen wollen, keine Frage. Mhm. Also das ist mir wahnsinnig wichtig, mit meiner Familie zu feiern.
Mhm.
Ich liebe die über alle Maßen. Das heißt aber eben nicht, nur weil man Menschen lieb hat, dass es nicht manchmal einfach zu viel sein kann oder zu anstrengend sein kann. Und das,
ja,
finde ich, ist eben ganz, ganz wichtig. Das ist ja, nur weil sich vielleicht da jemand zurückgewiesen fühlt, das ist aber nicht so. Also man muss ja aus Liebe auch Grenzen setzen, mhm, damit das miteinander länger funktioniert.
Mhm.
Aber ich finde eben auch diesen Spruch, Blut ist dicker als Wasser, in so vielen Bereichen so gefährlich. Menschen, die kleben manchmal an ihren Familien, obwohl das wirklich ganz schlimme Zustände sind.
Und obwohl es eigentlich auch nicht ihr intrinsischer Wunsch ist. Ne? Also die,
genau,
das Feiern mit der Familie an Weihnachten, weil man glaubt, man muss es und obwohl man gar nicht möchte, das halte ich auch für hochproblematisch. Und je früher man für sich selber akzeptiert, dass man seine Grenzen setzen muss und dass man seinem Bauchgefühl auch folgen sollte und dass es auch in Ordnung ist, wenn man sagt, nein, ich möchte das jetzt so nicht. Je früher einem das gelingt, desto schönere Weihnachten hat man für den Rest seiner Zeit. Auch unsere Weihnachtsfeste sind ja genauso gezählt wie unsere Lebensjahre. Und wer auf Weihnachten großen Wert legt, der hat es in der Hand, wie er es feiert.
Es geht eben gar nicht darum, ob einem Weihnachten wichtig ist, sondern ob man sich selbst wichtig ist. Und in erster Linie ist man immer, egal ob Single oder nicht, für sich selbst verantwortlich und muss sich um sich selber kümmern, also Selbstfürsorge betreiben. Damit, mhm, meine ich jetzt nicht so ein egoistisches, ich mache das alles nicht mit, das läuft ja alles nach meinen Regeln, sondern ich meine wirklich ein, ich achte auf mich, auf meine Bedürfnisse, werde aber jetzt auch kein egoistisches Arschloch, sondern setze die Grenzen so, dass sie mir gut tun und dass sie aber auch keinem anderen wehtun.
Mhm.
Das finde ich ganz wichtig dabei zu sagen. Und wenn dir Weihnachten nicht so wichtig ist, hey, du musst es auch gar nicht feiern, niemand zwingt einen dazu, Weihnachten zu feiern.
Mhm.
Es gibt ja auch durchaus Menschen, die wirklich niemanden haben, die eben gar keine Familie haben.
Das stimmt.
Und auch die können sich ein schönes Weihnachten machen. Und es gibt auch Leute, die freuen sich einfach wie irre, dass sie endlich mal 3 Tage nur Fernsehen gucken können. Auch das ist genau richtig, wenn es sich gut anfühlt. Was soll's denn?
Können wir das bitte rausstellen, damit mein Mann das nicht hören kann? Er wird bei uns nämlich nur der Grinch genannt. Und ich glaube, er würde sehr gerne 3 Tage lang nur Fernsehen. Aber nee. Also der freie Wille gilt für jeden, außer für meinen Mann.
No pressure.
Genau, no pressure. Mm. Tut mir leid.
Sehr schön. Ich gebe euch nochmal einen kleinen Tipp mit auf den Weg. Das versüßt mir nämlich schon seit dem letzten Jahr meine Vorweihnachtszeit. Das ist das Weihnachtsalbum von Vincent Weiss. Und der Typ ist so cool. Ich meine, er kommt aus Schleswig-Holstein, deswegen muss ich ihn ja schon mögen. Und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Album immer wieder rauszubringen, solange bis er 24 Weihnachtslieder voll hat. Und ich finde das Album ganz, ganz doll schön. Also mein Lieblingslied ist Nur kurz vorbei. Das gedenkt so ein bisschen an die, die eben nicht mehr dabei sein können, weil das ja auch ein ganz großes Thema ist. Auch für mich ist das im Winter ein großes Thema, wenn ich einsam bin, dass ich einfach Menschen vermisse, die ich lieb habe. Und ich finde es ganz toll, wenn so ein junger Mann, ja, der ist 31, also so jung jetzt auch nicht mehr.
Doch.
Ja, aber wenn so ein junger Mann wirklich so, so sensibel seine Gefühle ausdrücken kann und das in so schön swingige, freshe Melodien bringt in deutscher Sprache, holt mich sehr ab, höre ich sehr, sehr viel rauf und runter und warte, bis die 24 Lieder voll sind. So, und mit diesem Tipp entlassen wir euch in den Weihnachts-Countdown. Wir wünschen euch richtig schöne Weihnachten.
Mhm.
Kommt gut ins neue Jahr. Ansonsten freuen wir uns richtig doll, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von uns erzählt, denn das hilft uns sehr dabei, ja, ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Vielen, vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage damit, bis später.
Bis die Tage.